Geliebten Gottes, es ist mir eine herzliche Freude, heute Abend ein Zeugnis geben zu dürfen von dem, was Jesus Christus bedeutet. Und ich will jetzt das Thema nur ein wenig erweitern, was und wer der Christus Gottes ist. Um das zu begreifen, möchte ich gleich vorausschicken, dass wir zum Vollmaß des Christus gebracht sind oder seine Vervollständigung bilden. Das griechische Wort Pleroma heißt das, was vervollständigt und was dann ein ganzes Volles geworden ist. Und der Christus Gottes besteht aus dem Haupte, Jesus Christus, und seinen Gliedern oder seinem Körper oder seinem Leibe oder den Söhnen, die mit dem Sohn zur Sohnschaft gebracht sind. Und das ist seine Gemeinde. Das sind all die, die in Wahrheit an ihn glauben. Ganz einerlei, welchem äußeren Bekenntnis, welcher Hautfarbe, welchem Bildungsgrad, welchem Jahrhundert, welcher Organisation sie angehören. Wo Menschen sind, die in Wahrheit ihr Leben an den Sohn Gottes verloren haben, ihre Schuld und Schande wirklich losgeworden sind, göttliches Leben aus ihm empfingen, mit ihm zur Einheit verschmolzen, in der Liebeshingabe an ihn, auf ihn warten, in denen die Hoffnung und die Glut der Liebe Gottes lebt, die bilden den Körper oder den Leib oder das Vollmaß oder den Christus Gottes. Ich werde also zunächst fragen, was bedeutet er für uns? Und dann zeige ich euch, und das ist die paulinische Botschaft, die so wenig bekannte und doch so gewaltige, das, was der Herr Jesus für uns ist, unser Haupt, das ist einmal die mit dem Haupte vereinte Gemeinde, der Körper, die wahre Ekklesia, die wahren herausgerufenen, erretteten, erlösten, das bedeuten wir für das Weltall. Das steht geschrieben, das sagt das Wort, das lehrt die Schrift und das ist eine unerhörte Schau, denn wir sind ja zur Sohneswürde gebracht. Wir sind ja Teilhaber seiner Verheißungen. Das heißt, was der Vater ihm verheißen hat, dem Sohn, hat er uns verheißen, den Söhnen. Was er ihm versprochen hat, dem Haupt, hat er uns versprochen, den Gliedern. Was er durch ihn aus- und durchführen will, dem Herrn Jesus, das führt er aus und durch mit dem ganzen Christus. Das ist die Botschaft. Das ist der Herr. Und heute im Glauben und ist er einmal später in der Aus- und Durchführung all dessen, was Gott geplant und beschworen hat bei sich selbst, weil er bei keinem Hören schwören konnte. Und nun öffnen wir unser Herz, unseren Glauben, unsere Liebe, dieser alles überragenden Botschaft, die nie in eines Menschen Sinn gekommen ist, die kein Geschöpf ausgeklügelt oder ausgedacht hat, die aber das Wort enthält in Hunderten von Zusammenhängen und in Tausenden von prophetischen Bildern und Hinweisen. Ich will versuchen, euch das heute Abend zu zeigen, indem ich euch zunächst ein Dreifaches sage, was der Herr für uns ist, und dass wir in der Vollendung für andere sein werden. Nach einem Herrenwort, Johannes 14, 6. dann ein Vierfaches nach einem Korintherwort in 1. Korinther 1, was er für uns ist und was wir mit ihm und er mit uns einmal in den kommenden Äonen sein dürfen. Und drittens in einem Schlusswort für in Hoffnung, Friede und Herrlichkeit, was er für uns wird und was wir dann für andere repräsentieren, darstellen, ausstrahlen, weitergeben. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist unsere Herzen so berührt, dass das Wort Gottes uns innerlich so aufleuchtet, dass wir wissen und persönlich das Zeugnis bekommen, ja, so ist es. Ich habe eine heilige Furcht, auch nur ein Millimeter über die Schrift hinauszugehen. Ich habe aber auch eine heilige Furcht, nicht an den ganzen Vollinhalt des Wortes Gottes heranzuführen, so wie Gott es jetzt haben will in unserer Zeit, durch die fülle Botschaft, die er durch den Apostel Paulus, der unser Lehrer ist, den Nationen, zu denen wir gehören, dem Fleische nach, geschenkt hat. Und nun lasst uns die Botschaft vernehmen. Was ist Jesus Christus? Er ist uns Weg, Wahrheit und Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist er uns. Das muss er jedem Einzelnen werden. Das ist er wohl den meisten, vielleicht sogar allen, wenn er es schenkt. Weg, Wahrheit und Leben. Er für uns. Was ist der Weg? Der Weg ist die Notwendigkeit, ist die Gegebenheit für das Niedrigkeitsleben, um zu einem Ziel zu gelangen. Es gibt kein Ziel, das wir nicht zuerst, solange wir im Fleische sind, unter die Füße nehmen dürfen. In meinen Gedanken bin ich in einem Augenblick in meiner Heimatstadt Worms oder in meiner jetzigen Wohnung, wo ich wirken darf und Wunder Gottes erleben darf, in der langen Steinbacher Höhe oder in einem Augenblick bei meinem Bruder in Amerika oder bei meinen Freunden im Krankenhaus, der Ägypter und Deutschen am Assuan-Staudamm, wo ich auch eine Einladung zum Dienst habe, in einem Augenblick. Oder bei meinen Freunden in Mexiko oder in New York und so weiter. In einem Augenblick, im Geiste, aber nicht de facto, in der Tat, mit meinem Körper. Dazu brauchen wir auf Erden einen Weg. Ob das jetzt ein irdischer Weg ist oder ein Wasserweg oder ein Luftweg, das spielt keine Rolle. Und dieser Weg ist Christus. Der neue und lebendige Weg. Bei einem lebendigen Weg, da bewegt sich der Weg. Da braucht man den Weg nicht zu gehen. Da stellt man sich drauf, das ist ein Weg. Und da trägt einem der Weg an das Ziel. Glaubt ihr das? Der glaubt. Glaubt doch jemand? Seid ihr mal auf einem lebendigen Weg gewesen? Seid ihr mal Fahrstuhl gefahren? In einem Warenhaus? In einem Paternoster? In einem Licht? Ja? Ich mache vielleicht 10, 15 Mal den Weg zu Hause. Ich wohne ganz oben, lang Steinbacher Höhe, ganz oben, nah am Himmel. Vierten Stockwerk. Und dann nehme ich einen Lift. Sind zwei Lifte, bin ich drauf und bin ich in 12,5 Sekunden, bin ich von ganz unten, ganz oben. 12,5 Sekunden. Das ist ein lebendiger Weg. Brauche ich nicht jedes Mal die Stufen zu klettern. Und so ist Christus ein lebendiger Weg. Wir stellen uns auf ihn. Im Glauben. Wir verlassen jedes andere Fundament und stehen auf ihn. Und dann trägt uns der lebendige Weg hinauf in die Herrlichkeit. Feine Sache, was? Ja, ein lebendiger Weg. Seid ihr mal Auto gefahren, ja? Ein lebendiger Weg. Da kann man den Weg zurücklegen von 100 Kilometern. Da kann man zurücklegen einer Stunde. Meine lieben Freunde, ich bin der Weg. Im Mittelalter und in den neueren Kriegen, in den beiden letzten Weltkriegen, da wurden oft Gräben Mittelalter. Oder verminte Felder, wo man in die Luft fliegt, wenn man auf so eine Mine tritt. Jetzt, in Berlin, verminte Felder wurden dadurch zu weh, dass Tausende von Schlachtschafen, von Hämmeln geopfert wurden. Im Ersten Weltkrieg hat man über verminte Gebiete Tausende von Hämmeln getrieben. Und da sind alle Minen, alle in die Luft gegangen und hinterher sind die Angriffe gekommen. Da waren die toten, zerrissenen Leiber der Tiere waren der Weg. Sonst wäre es unmöglich gewesen, den Feind anzugreifen. Und das gab es im Mittelalter, da gab es oft Angriffe auf Städte, die von Gräben umzogen waren, voll Wasser. Oder auch beim russisch-japanischen Krieg war das der Fall, da haben die Russen oft ganze ja, Wasserschlünde und Gründe gefüllt mit Leichen, ihre eigenen Leute, damit die später kommenden darüber gingen, um in die feindlichen Stellungen einzudringen. Es gibt eine ganze Anzahl von solchen Begebenheiten aus der Kriegsgeschichte, aus der deutschen und internationalen Kriegsgeschichte. So habe ich auch einen Weg. Ein Schaf, ein Lamm, das geopfert ist für uns. Im Kraft seines Opfers dürfen wir hineingehen in die ewige Herrlichkeit, die wir nie erreichen würden, wenn er sich nicht als Opfer gegeben und den Abgrund des Zornes Gottes ausgefüllt hätte mit dem Opfer seines Lebens und seiner Liebe. Ich bin der Weg. Er hat sich als Weg gegeben. So sind wir bereit, für andere zum Weg zu Christus zu werden, indem unsere Zeit und unsere Kraft und unsere Liebe und unser Interesse dem dient, Menschen für Christus zu erretten. Dann werden wir für andere den Weg. Wie viele Leute haben mir schon gesagt, ich danke Ihnen, dass Sie mich angesprochen haben. Ich hätte es nicht gewagt, Sie anzureden, aber ich danke Ihnen, dass Sie mich so freundlich angesprochen haben. Und da wurde nur eine freundliche Einladung, die wurde der Weg für einen anderen, um errettet zu werden. Das habe ich x-mal, ungezählte Mal erlebt. Meine Freunde, er ist der Weg für uns. Und du darfst der Heilsweg für andere werden, wenn du Zeit und Interesse und Kraft und Mühe und Geld und auch mal dein Auto für andere hast, zur Verfügung stellst. Ich bin der Weg. Die Wahrheit. Das Zweite, die Wesenhaftigkeit. Es gibt in dieser Welt der Lüge, des Scheins, der verlorenen Propaganda und Reklame, gibt es eine Wesenhaftigkeit. Das ist Licht, aber das ist nicht das wesenhafte Licht. Das ist ein Fenster und das ist eine Tür und das sind Sitze. Das ist aber nichts Wesenhaftes. Das wesenhafte Licht, die wesenhafte Tür, er und nur er, der wesentliche Blick hinaus und hinein in die Weite, in die Ferne, bis in die Unendlichkeiten, ist er. Er ist der Wesenhafte. Und so dürfen auch wir durch Jesus Christus in dieser Welt des Scheines, in dieser Welt voll Fressen und Saufen und Rauchen und Unzucht und Hochmut und Fleischlust und Bosheit und Zerworfenheit und Ekel und Grauen und Wahnsinn in dieser Welt, die an sich selbst zugrunde geht, der sich vor sich selber ekelt. In dieser Welt dürfen wir wesenhafte Schätze, wesenhafte Freuden in uns tragen und sie anderen vermitteln. Wir sind die Wahrheit. Und drittens, ich bin das Leben. Was ist Leben? Hat man darüber nachgeforscht. Leben ist Lieben. Leben heißt Loben. Leben heißt Leuchten. Leben heißt Lösen. Solche, die gebunden sind. So wirkt sich das Leben aus. Und er ist unser Leben. Er hat uns geliebt. Er war zum Lobe Gottes da für uns und hat das Loblied, die Harfe des Lobes in unseren Herzen selber angestimmt. Und er leuchtet uns in jene wesenhafte Welt. Und das dürfen wir auch anderen vermitteln. So wie er Weg, Wahrheit und Leben ist für uns, so dürfen wir, je enger, je inniger wir mit ihm Gemeinschaft haben, wir in ihn hineinsterben und hineinglauben und hineinlieben und hineinjauchzen, dürfen wir auch Weg und Wahrheit schon für andere auf Erden werden, in ganz kleinem Umfang. Aber es ist doch ein Anfang. Und ist ein Angeld für das, was wir einmal in der kommenden Ewigkeit sein dürfen für alle. Das sagt das Evangelium. Das sagt die Schrift. Das steht in vielen Zusammenhängen gemeldet und niedergelegt. Weg, Wahrheit und Leben in dieser ausweglosen Welt von Lüge und Tod sind wir Weg, Wahrheit und Leben. Mit ihm und er mit uns. Im Anbruch, im Kleinen, en Miniature gewissermaßen. Und werden es später im Vollmaß sein dürfen, wie geschrieben steht. Dass er sein wird, alles in allem. Aber zunächst will er alles werden in uns. In deinem Leben, in meinem Leben, will Jesus alles werden. Seine ganze Weisheit und Schönheit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligung und Erlösung hineinlegen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Das erste Zeugnis war Johannes 14, 6. Weg, Wahrheit und Leben ist er für uns, sind wir mit ihm für alle. Zweitens, nach 1. Korinther 1, Vers 30 ist der Herr Jesus Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und das will ich euch vorlesen, weil das vier gewaltige Stücke sind, die nicht nur er für uns ist, sondern die wir mit ihm, eins geworden mit ihm, für alle sein dürfen. Das ist das Wunderbare, die grandiose Aussicht, die herrliche Verpflichtung. Ich lese dieses Wort vor, 1. Korinther 1, 30, ein unerschöpflich schönes Wort. Da ist die Rede von Gott. Und da steht, aus ihm heraus, aus Gott, seid ihr in Christo Jesu. Gott hat gewissermaßen unsere Lebenskeime, unser Leben, uns selbst, aus sich herausgegossen in seinen Sohn. Denn Gott hat all seine Kräfte, seine immanenten, das heißt innewohnenden Kräfte, er hat seine Schöpferkräfte, seine Liebeskräfte, seine Gnadenkräfte, seine Freuden, seine Wonne, seine Gottseligkeiten, die hat er alle hineingegossen in den Sohn. Aber nicht nur seine Kräfte, sondern auch uns selbst. Aus Gott, aus ihm heraus, seid ihr, die Korinther, und damit alle Gläubigen aus den Heiden, auch ihr, auch ich, aus Gott, seid ihr, sind wir, in Christo Jesu. Gott hat uns hineingegossen aus sich in seinen Sohn, denn er hat seine ganze Fülle in den Sohn gegeben. Und dabei waren wir auch. Unsere Keime, ehe wir Welten gab, aus Gott, seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott oder von Gott zur Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit oder geheiligt sein und Vollerlösung. Absolute Vollerlösung. Auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, darf er sich rühmen. Darf er sich rühmen? Jawohl. Aber wir rühmen uns nicht unserer Weisheit und unserer Stärke und unserer Gewalt und unserer. Wir rühmen uns des Herrn. Wir rühmen uns, dass wir einen so großen und wunderbaren Herrn und Löser haben und dass wir Teilhaber sind seiner Berufung, Teilhaber seiner Sohnesfürde, Teilhaber seiner Verheißungen, Ausführungsorgane all der Verheißungen, die Gott gegeben hat, dürfen wir sein. Denn Gott führt alle Verheißungen aus. In Christo Jesu, durch uns, das ist überwältigend und groß. Noch einmal, diese vier Stücke sind zunächst, oder sind zunächst der Herr für uns. Nenne sie noch einmal. Die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Heiligung und die Erlösung. Nun könnte man mit jedem dieser vier Stücke eine Abendstunde ausfüllen und wäre nur an der Oberfläche geblieben. Die einzige Weisheit, das Wort heißt eigentlich, Sophia heißt eigentlich Fingerfertigkeit, Kunstfertigkeit, die Art und Weise, wie man etwas anpackt, wie etwas angefasst wird, damit etwas Schönes entsteht. Zum Beispiel eine in Griechenland, eine Frau, die gut stricken konnte, zum Beispiel, die nannte man eine weise Frau. Sie hatte die Fähigkeit, die Fingerfertigkeit und die geistige Gewandtheit aus einem langen Wollfaden etwas zu stricken. Sie war weise. Das ist die Handfertigkeit, die Fähigkeit Gottes, etwas zu machen. Und zwar macht Gott nicht etwas aus dem langen Wollfaden, sondern aus dem Nichts. Das höchste, größte Gewalt ist gemacht aus dem Nichts. Denn seine Weisheit ist endlich größer als die irdische Weisheit. Ich könnte jetzt lange und breitlich erzählen von dieser Sophia, was wir im Alten Testament von ihr lesen, zum Beispiel in Sprüche 8, von der Weisheit. Jesus ist die Weisheit Gottes. Jesus sagt hier, mit dem mache ich alles. Und ohne den mache ich nichts. Wer den Sohn hat, hat er den Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Die Weisheit. Er ist uns geworden zur Weisheit. Nun gucken uns gewaltige Wesen zu. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer ist denn außer uns hier auf den Sitzen, auf den Bänken, wer ist noch da? Dann würde ich sagen, so ist niemand da. Guckt niemand durchs Fenster rein und lauscht niemand an den Türen, sonst ist niemand da. Habt ihr eine Ahnung? Die unsichtbare Welt überlagert uns. Engel und Dämonen hören die Botschaft. Nur sehen wir sie nicht. Ein Glück. Wenn wir sie sehen dürfen, diese Walzen, die jetzt in Wirklichkeit hier viel höher als dieses Dach da sind und hören, wir werden laut schreien, aufspringen und zu Boden fallen oder hinauseilen. Die Fürsten über die Walzen lernen jetzt, heute, auch in dieser Stunde und besonders da, wo das volle Evangelium verkündigt wird, lernen sie an uns die Weisheit Gottes. Epheser 3, Vers 10. An uns lernen sie die Weisheit Gottes. Sie sehen, dass Gott die Elendesten, die Jämmerlichsten heraussucht und mit ihnen das höchste, gewaltigste und schönste vorhat, was es überhaupt gibt. Denn der Christus Gottes ist das Werkzeug, dessen sich der Vater bedient, um alles durchzuführen, was er verheißen hat. Das steht geschrieben. Meine Freunde, die Weisheit. Er ist uns gemacht zur Weisheit und wir werden Weisheit für ihn. An uns lernen, an dir und deiner Jämmerlichkeit, dass du, auch wenn du einmal versagst und in Schwermut, in Schwachheit oder in Sünde fällst, wieder aufstehst und sagst, Herr Jesus, ich sterbe, bist du tot. Ich bin doch dein Eigentum und bin wieder in meinen Zorn und bin wieder in meine bösen Gedanken und bin wieder in meine früheren Sünde gefallen. Oh Herr, ich sterbe dich ja, aber ich bin doch dein, ich bin doch dein, ich danke dir. Wenn du das machst, dann geht eine gewaltige Bewegung durch die unsichtbare Welt, sowohl der Lichtengel als auch der Finsternisgewalt. Meine Freunde, Weisheit. Er ist unsere Weisheit und der Christus Gottes, bestehend aus Haupt und Gliedern, ist die Weisheit Gottes, die alles aus und durchführt. Wenn ihr Näheres wissen wollt, lest besonders Sprüche 8 oder lest alle Stellen einmal über Weisheit nach, immer unter dem Licht. Er ist unsere Weisheit, er ist für uns gemacht zur Weisheit, aber nicht nur für uns, sondern auch Weisheit durch uns. Denn an uns lernen nun die Engel die Weisheit Gottes. Das sind Dinge, für die sollten wir einmal danken. Auch wenn wir sie noch nicht in der letzten Sinndeutung der Schrift verstehen. Macht nicht. Ich lese jetzt seit über 45 Jahren die Bibel. Und habe Zeiten in meinem Leben haben dürfen, wo ich am Tag 4 bis 8 Stunden Bibel las. In den ersten 3 Jahren in meiner Kriegsgefangenschaft, da habe ich jeden Tag etwa 8 Stunden in der Bibel gelesen. Ich habe ja nichts zu tun, bekam Verpflegung, hatte nichts zu arbeiten, war in einem Schachenlager, Verpfefferte Offiziere, also B-Offiziere, Dick-Offiziere, Unteroffiziere, oder nicht zu arbeiten. Da habe ich viele, fast 2-3 Jahre, 8 Stunden in der Diener gelebt. Ich bin dankbar dafür. Oh, ich kann euch sagen. Und seitdem habe ich auch fleißig drin gelebt. Sehr fleißig. Es geht kein Tag, wo ich nicht drin mit großer Freude in diesem unbekannten Buch lese. Ich beginne jetzt allmählich nach 45 Jahren so ganz von denen zu ahnen, welche gewaltigen Linien, welche göttlichen Kräfte, welche Dynamik heiliger Freude aus diesem Buch strömt. Dürft ihr mir glauben? Dürft ihr mal glauben? Ja. Meine Freunde, das ist das erste die Weisheit. Das zweite ist die Gerechtigkeit. Christus ist die Gerechtigkeit. Und wer ihn hat, ist gerecht. Wer sagt, oh Herr, du hast meine Strafe getragen. Und nun brauche ich nicht mehr bestraft zu werden. Du hast meine Sünde gesühnt. Und nun wird Gott dich nicht mehr in die Verdammnis führen. Denn du hast die Verdammnis auf dich genommen. Wer das glauben kann, der ist errettet und geht nicht verloren. Wisst ihr das alle? Ihr Sänger, wisst ihr es alle? Wisst ihr es alle? Ja. Einer sagt laut ja. Und ihr Mädchen, ihr wisst ihr es auch? Ihr junges Gemüse auch, ja? Schön. Fein, ja. Und ihr wisst ihr es auch alle?
Ja.
Gut, jetzt sage ich euch noch was, das wisst ihr nicht. Hört. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nur Sünde gemacht. Auf das wir würden die Gerechtigkeit Gottes. Da würde ich sagen, eben hast du gesagt, Christus wäre die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt sagst du, wir wären die Gerechtigkeit Gottes. Kann denn beides stimmen? Ja, wir sind Teilhaber seiner Berufe. Und einer der Berufe Christi ist, die Gerechtigkeit Gottes zu sein für die Ungerechten. Und wir sind Teilhaber. Und deshalb fiel das Wort, auf das wir würden die Gerechtigkeit Gottes. Das steht 2. Korinther 5, Vers 21. Ich sage das Wort noch einmal. Ich möchte es euch unverlierbar versagen. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, sagt Paulus. Der keine Sünde tat, sagt Petrus. In dem keine Sünde war, sagt Johannes. Jeder sagt das Gleiche, aber nach seiner Art, nach seinem Charakter und Temperament. Johannes, der Mann des Wesens, nie war keine Sünde. Petrus, der Mann der Tat, er tat keine Sünde. Paulus, der Mann der Gnosis und Epignosis, er wusste von seiner Sünde. Alle drei bezeugen die Sündlosigkeit Jesu, jeder anders. Denn hat Gott zur Sünde gemacht. Am Kreuz hing die Sünde der Welt. Und Gott hat sich abgewandt. Warum hast du mich verlassen? Das Wort, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Kann man nach dem hebräischen Urtext auch übersetzen. Darum hast du mich verlassen. Darum, damit wir die Gerechtigkeit Gottes dürfen. Bitte übersetzt, die vor Gott gilt. Es heißt aber, es heißt, die Gerechtigkeit Gottes. Das ist das Zweite. Drittens, die Heiligung, das Geheiligtsein. Herr, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort und Angst und Leichtlust und Fressucht und Gier und Lieblosigkeit und Unverfälligkeit und Hoch. Das ist ja die Menschen erfüllt. Oh, ich könnte da erschütternde, grauenhafte Dinge erzählen. Und was Tag für Tag in der Seelsorge erlebe. Was gibt es für ein Elend? Was ist der Teufel für ein furchtbarer Sklavenhalter, der die Menschen hineinpeitscht in den Mammon, den sie in den Wahnsinn führt, in die Fleischeslust, die zur Verzweiflung bringt, in den Hochmut, in die Unpersönlichkeit und ihr Herz zerreißt und nie zum Frieden kommen lässt. Was ist er für ein grausamer Sklavenhalter? Der Satan. Und der Herr Jesus ist der große Löser. Das ist Loslösung, das ist die Erlösung. Wird sich das hinweg loslösen? Ja.
Aber hat der Herr nicht den Seinen gesagt, wenn ihr auf Erden löset, der wird im Himmel gelöst sein. Hast du schon mal einen gelöst? Hast du einen armen Menschen, der in Selbstmordgedanken gequält wurde? Einen armen Menschen, der in seinen Sünden nicht mehr froh werden konnte und hier zugrunde ging? Der ungemein liegt unter seiner Selbstverblickung. Der liegt unter der Qual, immer wieder rauchen zu müssen. Und der liegt unter anderen schrecklichen Dingen, die ich gar nicht mit Namen nennen möchte. Hast du einmal so einen gelöst? Im Augenblick, Bruder und Schwester, wenn du wirklich gelöst bist, dann kannst du auch andere lösen. Nur Gelöste können lösen. Und Gelöste, die müssen lösen. Die können gar nicht anders. Die können sagen, im Namen Jesu, sei gelöst. Und da geschieht nicht immer sofort ein Wunder. Manchmal geschieht. Ich habe besessen die Hände aufgelöst, gelegt. Und so zu mir kamen, so kamen sie. So. Mit tiefen Mund und mit krallendster Hände. Und als ich ihm die Hände auflegte und befahl, dann warfen sie nach der zweiten Lösung die Hände in die Luft, dann hielt sie zusammen mit mir. Und ihr Angesicht leuchtete wie eines Engels Angesicht, das vorher zur Dämonenfratze verzerrt war. So was muss man erlebt haben! Denn Jesus ist derselbe, heute und in Ewigkeit. Erlebt! Wenn wir das glauben dürfen und den Mut hätten, uns lösen zu lassen, man kann sich auch selber lösen. Man kann sich auch selber lösen. Ich habe das getan als junger Mann von 19 Jahren, als ich noch nicht gläubig war, meine Eltern noch nicht gläubig waren, meine Großeltern nicht gläubig waren, nur meine Vorfahren, die waren Hugenotten und Waldenser, die waren gläubig. Und da ist wieder etwas ausgebrochen nach vielen Generationen. Ich glaube, ich habe das hier noch nicht erzählt, dass ich einmal mit dem Blut meiner Großmutter der Teufel verschrieben war. Und diese Blutverschreibung auf der Brust war. Habe ich das hier mal erzählt?
Ja.
Gut, dann will ich es nicht mehr wiederholen. Und als ich gesagt hatte, aber oh Gott, wenn du existierst, will ich dir gehören. Und das Teufel steht, und dann löse ich nicht. Kein Mensch hat mir gesagt, dass es sowas gibt. Ich habe es getan. Ich habe gesagt, war seitdem nicht gläubig. War ich 19 Jahre alt. Gläubig war ich nicht, aber es war ein gelöster, froher Mensch. Dass die Kameraden fragen, Heller, was ist los mit dir? Du strahlst und leuchtest ja. 4 Jahre später kam ich erst zum Glauben. Sag das hier als dein Zeugnis. Und bei dem Teufel verschrieben. Wurde frei. Und habe seitdem viele lösen dürfen. Er ist uns gemacht zur Erlösung. Wir haben nicht nur eine Erlösung. Wir haben einen Erlöser. Und wir haben nicht nur einen Erlöser oder Löser, heißt das Wort im Hebräischen, ein Goel, sondern wir dürfen selbst für andere ein Goel werden. Und das musste jeder Jude sein. Wenn der Bruder eines Juden starb, dann war der betreffende Israelit verpflichtet, die Witwe zu heiraten. Und da war er ihr Goel oder ihr Freier, der sie befreit hat. Und wenn er das nicht wollte, dann wurde er vor das Tor geführt und da musste er einen Schuh ausziehen und die Witwe musste ihm ins Gesicht speien. Weil er nicht lösen wollte. Versteht ihr jetzt das Wort Jesu? Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das heißt, du willst der Erlöser sein. Voll haben angespielt, du bist kein Erlöser. Und da wären wir an seiner Stelle hervorgetreten und hätten 12 Legionen Engel aus, hätten alles zusammenschlagen lassen und hätten gesagt, so, ich bin der Erlöser. Er hat es gemacht. Er hat es nicht gemacht. Er blieb stumm wie ein Lamm und hat sich schlachten lassen. Für dich und mich! Und ist doch einer hier, der diesem wunderbaren Herrn so nicht sein Leben gegeben hat. Ist einer hier, der soll herauskommen und hier niederknien. Da soll er niederknien. Ich lege ihm die Hände auf und weihe ihm dem Herrn.
Das habe ich schon öfter getan. Meine Freunde, Erlösung. Er ist uns gemacht zur Erlösung. Damit auch wir Löser, Heilsträger für andere sein dürfen. In seiner Vollmacht und in seinem Namen. Das ist wunderbar und groß. Das ist erst als Mitarbeiter Gottes ein erfülltes, glückseliges Leben. Nicht der Mammon macht dich selig. Nicht der Sexus, nicht der Alkohol. Nicht frisch rasiert, frisch gelaunt, gut gelaunt. Alles Schwindel, alles zu tun. Die ganze Welt ist voll lächerlicher Propaganda. Ja. Wenn du den Schnaps trinkst und diese Salbe benutzt und diese Frisur hast, dann bist du nicht glücklicher Mensch, sag ich wahr. So Blödsinn! So Blödsinn! Wenn dir die Manschetten so lange herausgucken, so lang, und du hast so große Manschettenknöpfe, du bist ein feiner Kerl. Das ist mir drauf, feiner Kerl zu sein. Meine Freunde, er ist uns gemacht zur Heiligung, zur Erlösung, nachdem er uns zur Weisheit und zur Gerechtigkeit geworden ist. Oder von vorne angefangen, er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zu geheiligt sein, zu Gott hingegeben sein und zur Erlösung, zum Lösen einer dem Feind verfallenen von Finsternis und Angst und Grauen und Nachtverzweiflung und Wahnsinn, Peitschen zur Hölle getriebenen Schöpfung. Dürfen wir jetzt Löser sein, wenn wir mit ihm, dem großen Löser, eins geworden sind. Dem großen Freier, der frei macht, dem Löser. Das ist etwas unerhört Großes und Gewaltiges. Nun habe ich euch schon 7 Stücke gesagt. 3 Stücke nach Johannes 14,6. Jawohl, Wahrheit und das Leben. Und 4 Stücke nach 1. Korinther 1,30. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung oder geheiligt sein und Erlösung. Diese 4 Stücke ist der Herr Jesus für jeden von uns. Und wer es annimmt und glaubend erfasst, er wird der Kräfte, der Seligkeiten, der Berufung teilhaftig, die in diesen 4 Stücken liegen. Wer sagen kann, Herr Jesus, du bist meine Weisheit. Und der kann sagen, ich bin weiser als alle meine Lehrer, die sind 119. Psalm. Und wer sagen kann, du bist meine Gerechtigkeit. Er darf glauben, er wurde zur Sünde gemacht, auf dass wir würden die Gerechtigkeit werden. Und wer weiß, er hat sich für uns geheiligt. Der kann sagen, Herr, ich will um meiner Kinder, um meiner Eltern, um meiner Freunde, um meiner Nachbarn willen, will ich ein heiliges Leben führen. Ich möchte nicht fluchen, ich möchte keine Sünde dulden. Ich möchte nicht brutal sein und ein geldgieriger Mammonsmensch, der Fleischeslust mit dem Alkohol und dem Nikotin verfallen sein, um der anderen willen, um denen ein Zeugnis zu sein, dass sie uns fragen, warum sind sie so ein glückseliger Mensch? Helfen Sie mir doch, ich möchte auch so werden wie Sie. Und deren Willen heiligen wir uns, dass Ströme von Licht und Freude ausfließen und andere erfassen. Was wir sind, ob wir geheiligte, von Christus erfüllte Menschen sind, das merken sogar die Tiere. Franz von Assisi, der hat sprechen können mit blutrünstigen Wölfen, die ganze Herde zerrissen. Dann hat er gesagt, hör mal, das darfst du nicht wieder tun. Hat er einen gehabt, so einen Wolf, und der war dann wie sein Hund ins Mittel gelaufen. Das wird einmal sein. Denn das, was ursprünglich befohlen war, dass der Mensch herrschen soll über die Vögel des Himmels und über die Tiere des Feldes, über die Fische des Meeres, die Lebewesen in der Tiefe, was der Urmensch, als er noch nicht gespalten war, in Adam und Eva, als er noch beide Prinzipien in die seelische Harmonie in sich hatte, dann, als der Adam da, wie die Tiere da zweigeschlechtlich waren und hatten da ihr Liebesspiel, das sagte er, ich will auch eine haben. Und hat anstatt auf Gott zu sehen, der auch weiblich in sich ist, wollte er auch. Und gut, also schön, da hat er seine Eva seine Rippe, das heißt seine Hälfte, heißt das Wort im Hebräischen, auch rausgeschnitten bekommen.
Und das entspannte Loch wurde mit Fleisch gefüllt, deshalb sind wir Männer so brutale Kerle, so Fleischkerle, ja, mit Fleisch gefüllt. Und dann und ganz dann ging die Geschichte los. Dann kam der Ruin. Das ist der Mensch zerrissen. Wenn der Adam will, will die Eva nicht. Wenn die Eva will, will der Adam nicht. Und das lacht ganz selten mal. Die Mädchen meinen, wenn wir einen Mann haben, oh, da haben wir den Himmel auf Erden. Und die Männer meinen, wenn wir mal eine Frau haben, oh, das ist herrlich. Paulus sagt, ihr könnt heiraten, natürlich, natürlich. Aber ihr werdet Rückzahl im Fleische haben, die möchte ich euch ersparen. Wunder im Fleische will man haben und dabei bekommt man Rückzahl im Fleische. Aber so einfach ist das Problem nicht, denn es spielen dann noch andere Dinge hinein. Das Normale ist die Ehe. Und eine Ehe mit Christus und vor Christus und für Christus ist ein Vorhof zum Himmel. Und eine Ehe ohne Christus ist ein Vorhof zur Hölle. Merkt euch das, ihr Mädchen, ihr jungen Männer. Noch einmal, Heiligung, Erlösung waren die zwei letzten Stücke. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Er für uns, und dürfen wir wachstümlich mit ihm, dem Haupte, einmal für alle werden. Oh, was haben wir vor uns lieb. Meine Freunde, was wir jetzt leben, ist ein armer Gram. Enttäuschung und Trübsal und Bitternis und Schwachheit und Krankheit und Schneid und Streit und Missverstehen und ach, ein gequältes, sinnloses Leben. Trotz der Mode, trotz dem Fernseher und trotz Alkohol und Nikotin und Sexualität. Es ist ein armes, gequältes, sinnloses, enttäuschendes Leben. Es war ganz gut, dass es so ist. Da sehen wir uns heraus und heim ins Licht und in die ewige Freude. Ganz gut. Eins sage ich euch. Ein Wort. Nicht Pascal hat das gesagt. Der große dänische Gottesmann, Søren Kierkegaard, Kierkegaard geschrieben. Der hat gesagt, das Schönste steht uns noch bevor. Was du bis jetzt gelebt hast, naja, so flyer, manche schöne Tage, grüßt, wer Unrecht hat, nicht zu gestehen, ist wahr. Aber alles zusammengenommen, war es eine elende, sinnlose Plagerei und Quälerei und Enttäuschung. Und im Großen und Ganzen war es eine faule Sache. Ist das Leben ein armseliger Kriegsdienst? Das steht auch in der Schrift. Ein armseliger, mühevoller Kriegsdienst, heißt das Wort im Hebräischen. Aber das Schönste, ihm gleich, in einer Freude, in einer Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist, die alles Denken übersteigt, die kühnste Fantasie übertrifft, das steht uns doch bevor. Schönste steht euch doch bevor, meine Brüder und Schwestern. Was ihr hinter euch habt, das ist eine elende Murkserei gewesen. Ihr Alten, stimmt's oder habe ich recht? Ach. Ja, das stimmt und ich habe recht. Ich bin zwar im Herzen noch ein Jüngling. Unendlich froh und jugendlich. Wir bleiben nach. Dauert nicht mehr sehr lang, da stehe ich im 70. Lebensjahr. Aber, meine Lieben, das Schönste, das Allerschönste, das unbeschreiblich Schönste, das jedes Glücksverlangen, jeden Hunger nach Freude und Seligkeit überströmen, stillt und sättigt, steht euch noch bevor, wenn ihr Christo angehört. Und wenn ihr Christo nicht angehört, und solcher sind wenige hier, es ist vielleicht nur ein. Zweitens, er ist unser Friede und drittens, er ist unsere Herrlichkeit. Ich will gleich diese drei Stücke zusammennehmen. Ja, werden wir sagen, dass er unsere Hoffnung ist, das glaube ich. Aber dass wir seine Hoffnung sind, wenn ihr wüsstet, mit welch einer sehnsuchtsgefüllten, gespannten Erwartung Jesus das Haupt sich sehnt nach allen seinen Gliedern. Ich sehne mich nach euch allen mit den Herzen Christi Jesu. Sie war etwas Neues. Er sehnt sich nach uns. Seitdem ich das weiß, kann ich jauchzen und hüpfen wie ein Mastkalb. Freue ich mich, Herr. Herr, ich bin oft müde und flappt. Setze mich lang in meinen Lehnstuhl, bumm, schlafe ich ein. Ja. Kommt mir oft vor. Aber du sehnst dich immer nach uns. Herr, ich danke dir. Er ist unsere Hoffnung und wir, oder ja, seine Elf ist unsere Erwartung und wir sind seine Erwartung. Er, das Haupt, wartet auf uns, die Glieder. Und wir, die Glieder, warten auf ihn, das Haupt. Und der Vater wartet auf seinen Christus aus Haupt und Gliedern. Und die Schöpfung wartet, dass wir hervortreten in der Gleichgestalt, mit der gleichen Omnipotenz, das heißt mit der gleichen Allmacht, die dem Christus eignet, das heißt zu eigen ist. Darauf wartet die ganze Schöpfung mit vorgerecktem Haupt. Wenn wir das wüssten, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir dafür danken könnten, loben und anbeten, Brüder und Schwestern, was wäre unser Leben so undankbar reich? Du könntest alles überwinden, deine Wohnungsnöte und deine körperlichen Gebrechen und deine Familientragödie, in der jeder von uns auf irgendeiner Weise drinsteht. Und all dein Jammer und all das zu kurz kommen und all das Elend, du würdest es überwinden im Blick auf das unendlich Große, das uns bevorsteht. Denn dein jetziges Leben, das ist so klein, so lang. Und was vor uns liegt, das ist endlos. Die Äonen und weit nach Ablauf der Ewigkeiten in das, was dann wirklich Endlosigkeit ist. Und da haben wir lauter positive Aufgaben. Da ist Liebe, Leid, Geschrei, Schmerz, Jammer, Gestank, Ekel, Grauen, Widerwärtigkeit. Alles weg! Alles weg! Eine Erlösung, die unvorstellbar groß ist, der gehen wir entgegen. Und wir Narren, wir quälen uns da ab, so ein bisschen. Ja. So viel Angst und Not und ein bisschen Butterbrot. So. Unser Vater gelohnt sagt, ja. Ja, das ist wahr. Er ist unsere Hoffnung. Und wir sind das Erwartungsgut. Das heißt nämlich Hoffnung. Elpis heißt Erwartung oder Erwartungsgut. Wir sind das Hoffnungsgut für die Schöpfung. Und wenn ich vorhin sagte, dass die Schöpfung sich überlagert, um die Weisheit Gottes zu lernen, so sage ich jetzt nach der Schrift, sind wir das Erwartungsgut oder die Erwartung, die Hoffnungserfüller der ganzen Schöpfung. Aber ihr denkt, oh, der macht den Mund weit auf. Oh nein, ich lese euch Römer 8, Vers 19 vor, ich bin gleich am Ende. Gut, wie viel Zeit habe ich noch?
Eine Stunde.
Oh. Also, Römer 8, Vers 19. Römer 8, 19. Ich beweise euch jetzt, dass alles, was Gott geschaffen hat, und dazu gehören Sonne, Mond und Sterne, dazu gehört der Wurm im Dreck und der Kerub am Thron, alles, was Gott geschaffen hat, sehnt sich mit großem Verlangen, dass wir aus der Niedrigkeit, Armseligkeit, Unvollkommenheit, Jammer, Dreck und Elend, in der wir jetzt drinstecken, noch jetzt, dem Leibe nach, in diesem Leib der Sünde des Todes, dass wir heraustreten in der Gleichgestaltung, enthüllt werden in der Gleichgestaltung Jesu. Danach sehnt sich die Schöpfung. Das lese ich euch jetzt vor. Nicht, dass ihr meint, das wäre ein schlauer Gedanke oder eine Erfindung von mir. Ich werde mich hüten, euch eigene Gedanken zu sagen. Ich werde mich hüten. Kann ich vor Gott nicht verantworten. Ich lese Römer 8, 19. Das sehnsüchtige Harren der Kthisi. Das ist das griechische Wort. Das heißt auf Deutsch dessen, was durch einen Schöpfungsakt Gottes irgend in die Erscheinung gerufen ist. So heißt das. Manche übersetzen es mit Kreatur, andere mit Schöpfung. Aber das Wort ist viel tiefer, viel inhaltsträchtiger. Alles, was Gott irgend ins Dasein gerufen ist. Und es gibt nichts, was nicht von Gott ins Dasein gerufen ist. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, der Kthisis, wartet auf die Enthüllung, auf die Entschleierung, dass der Schleier der Schwachheit, die Hülle der Niedrigkeit dieses elenden Körpers fallen und wir in der Gleichgestalt Christi, denn wir werden ihm gleich sein, wie er ist, dass die Enthüllung der Söhne Gottes, und das sind wir sind die gezeugten Söhne Gottes. Israel sind die nationalen Söhne Gottes. Und die Engel sind die Schöpfungssöhne Gottes. Aber wir sind die Liebeszeugungen als Söhne. Das ist der dreifache Begriff der Sohnschaft. Aber da müsste ich eine ganze Stunde drüber reden. Ich will nur sagen, die Schöpfung wartet, dass wir, hier ist ja die Rede von der Gemeinde, dass wir enthüllt werden, entschleiert werden, geoffenbart werden. Und darauf wartet das sehnsüchtige Arm der Kreatur. Auf das Offenbarwerden, auf das Enthülltwerden der Söhne Gottes. Denn die Kreatur ist der Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, um Gottes und Christi Willen. Auf Hoffnung! Und die Hoffnung auf die hin, die Erwartung, auf die hin die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Denn Kreatur ängstet nur. In allem ist die Angst, im Wurm ist die Angst. In jedem Vogel, in jedem Fisch, in jeder Pflanze, in den zitternden Sternen da oben ist Angst. Die Welt ist eine Welt der Angst. Und die wartet auf, ist auf Erwartung unterworfen worden. Und die Erwartung, diese angstgequälten Kreatur, das ist die Gemeinde. Denn die Liebe Gottes treibt die Furcht aus. Gott hat von uns die Angst weggenommen. Vor wem sollten wir uns auch fürchten? Er hat uns erkauft. Er hat uns versprochen, uns zum Ziel zu bringen. Er hat uns verheißen, dass uns alles zum Besten dient. Alles, alles. Tod und Leben, Leid und Jammer. Sag mir ja nicht, der hat gut reden davon. Er hat eine schöne Krawatte an, einen schönen Anzug. Sag das ja nicht. Sag das ja nicht. Jetzt müsste ich mal anfangen, aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe vor 7 Wochen meine liebe Frau, die im Irrenhaus starb, sie war 7-mal im Irrenhaus, 25 Jahre geisteskrank. Meine Kinder und ich haben unsagbar durchgemacht, haben sie zu Grabe getragen. Und heute kann ich sagen, der Herr hat alles wohl gemacht. Und in den letzten Stunden ist die Geisteskrankheit abgefallen. Und die Ärzte sagten, wenn sie nicht gestorben wäre an Lungenentzündung, da wäre sie ihr Lebtag gelähmt und geisteskrank geblieben. Ach, was hat Gott für Wege? Alles Liebeswege. Und es mag sein, dass ich deshalb diese 25 Jahre leiden musste, damit ich mit dem Evangelium dienen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Gott weiß es. Jedenfalls weiß ich, der Herr macht keine Fehler. Und ich habe oft wieder Tränen auf dem Boden liegend und mit meinen Kindern weinend, haben wir oft Gott gepriesen für alle seine Wege und auch für unsere kranke Mutter. Sage das hier zur Ehre Gottes. Deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Deshalb können wir ein Triumphlied des Glaubens und der Hoffnung und der Liebe singen. Meine Freunde, Hoffnung, Erwartung. Das 9. ist Friede. Der Friede ist kein Gefühl. Der Friede ist eine Person. Er ist unser Friede, Jesus Christus. Und wir sind teilhaft an ihm. Wir sind teilhaftig seines Wesens. Und deshalb sind wir der Friedensträger, die Friedensboten für eine ganze Schöpfung. Dass Israel für die Nationen ist im tausendjährigen Reich, sind wir der Körper des Christus für das Universum, für das Weltall, in den goldenen Äonen und über die Äonen hinaus. Wir sind die Boten, deren Füße glückselig gepriesen werden, glückselig die Füße derer, die Frieden bringen. Wir brauchen nicht zu streiten, wir brauchen nicht beleidigt zu sein, wir dürfen Frieden bringen. Ja. Das ist etwas Wunderbares. Wer das mal geschaut hat, ich weiß keinen Menschen auf der Welt, mit dem ich von mir aus unversöhnt bin. Von mir aus. Es gibt viele Menschen, deren Namen ich gar nicht weiß, die mich bekämpfen. Schriftlich und mündlich, beziehungsweise hinter meinem Rücken, eine ganze Reihe von Menschen. Aber ich weiß gar nicht warum, ich kenne sie zum größten Teil gar nicht. Gott segne sie, ich bete oft, Herr segne alle meine Freunde. Und segne alle meine Feinde. Will ich sehr oft, aber mit frohem Herzen. Wir dürfen Menschen des Friedens sein. Aber für die anderen, die diesen Frieden Christus nicht annehmen wollen, für die gilt das Wort aus Römer 3, den Weg des Friedens haben sie nie erkannt. Nie erkannt. Und wir sind der Friedens- und Heilsträger für die Schöpfung. Und das Letzte, er ist unsere Doxa, sagt mal auf Griechisch. Er ist unsere Glorie, sagt mal auf Katholisch.
Er ist unsere Herrlichkeit, unser Glanz, unser Würd, unsere Schönheit, die Kraft, die ausstrahlt und ausströmt unter Beglückung all dessen, was mit ihr in Beziehung tritt. So etwa. Für er ist unsere Herrlichkeit, der Gott der Herrlichkeit. Und wir sind seine Herrlichkeit. Auch werdet ihr sagen, das glaube ich aber nicht. Das nehme ich euch gar nicht übel. Ich habe auch lange Jahre gebraucht, bis ich wagte, das zu glauben und bis ich in der Schrift fand. Statt vieler Stellen will ich euch nur eine nennen. Ich lese vor 2. Korinther 8, Vers 23. Da schreibt der inspirierte Apostel Paulus, 2. Korinther 8, 23, unsere Brüder sind Christi Herrlichkeit. Wer es zu fassen vermag, der fasse ihn. Er ist unsere Herrlichkeit. Und wir sind sein herrliches Gewand, sein Kleid, sein Körper. Da ist einer, der hat eine Liebste. Ist der Geliebte seiner Braut oder ist die Braut die Geliebte des Liebens?
Wie ist es denn?
Was sind die jungen Leute, die gerne verheiratet werden? Wie ist das denn? Liebt der Braut die Bräutigam? Die Braut den Bräutigam? Haben Sie schon vergessen? Oder liebt der Bräutigam die Braut? Wie ist es? Das ist eine sogenannte Rückbeziehung. Und genauso ist es mit allen Verheißungen Gottes. Fallt ja nicht um. Alle Verheißungen Gottes sind rückbezüglich. Zum Beispiel, er ist unsere Krone. Und wir sind seine Krone. Denn einst werden wir leuchten wie die Sterne so rein in des Heilandes Krone. Als was? Als Edelgestein. Glaubt ihr das? Die Kinder glauben es, so gut wie es können. Die kleinen Kinder in der Kinderschule. Oh, dann werden sie glänzen, wie die Sterne so rein, in der Krone, ein. Wenn ihr das glaubt, was ihr eben gesungen habt, dann versteht ihr, er ist unsere Krone und wir sind seine Krone. Und deshalb schreibt Paulus an die Philipper, meine Freude, meine Krone. An die Philipper. Und was die Philipper für den Apostel Paulus sind, das ist die Gesamtgemeinde für Christus, seine Freude und seine Krone. Wir sagen, Jesus, meine Freude. Freut sich der Braut, die Braut, schwächt sie schon wieder. Am Bräutigam, der freut sich der Bräutigam an der Braut.
Jesus.
Ja. Natürlich, wenn sie mal 20 Jahre verheiratet sind, dann nicht. Solange sie noch verlobt sind, das sind mein süßer Käfer, mein kleines Mäuschen und so weiter. Und wenn sie mal 20 Jahre freier sind, da kommen dann größere Tiere dran. Du Obst, du Rindsie, du Kuh, du Kamel. Ist wahr? So ist doch. Ja. Nun ja, lassen wir das. Aber grundsätzlich, sind wir das für ihn, was er für uns ist. Deshalb ist das Thema heute Abend gewesen, was ist Christus für uns und was sind wir in und mit Christus nach Gottes Wort für die Schöpfung. Und wenn uns das aufgeht, da bricht unser frommer Egoismus zusammen. Wenn nur ich in den Himmel komme, die anderen sollen ruhig kaputt gehen. Nein, da loht eine heiße Flamme aus der Liebe Gottes unseres Lieb. Meine Freunde, er ist unsere Herrlichkeit und wir sind seine Herrlichkeit. Und damit bin ich ans Ende gekommen. Ich wiederhole, was ist Christus uns und was sind wir in Christus? Für Gott, für alle. Erstens, Weg, Wahrheit und Leben. Zweitens, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Drittens, Hoffnung, Friede und Herrlichkeit. Wie reich sind wir? Und wie reich werden wir einmal die Schöpfung Gottes machen, wenn wir in Christus sind und in ihm bleiben und uns von ihm vollenden lassen? Welch ein unerhörtes Furcht, wenn ich dies Wunder fassen will.
dann steht mein Herz vor Ehrfurcht still. Es betet an und es erwischt, dass Gottes Lieb unendlich ist. Halleluja, Amen.